statt ordentlichen Lohn kriegen die Arbeitnehmer aber, und das ist der zweite Teil der Debatte, wenigstens sowas wie einen ideellen Lohn. Einen ideellen Lohn, der offenbar innere Genugtuung verschafft, weil man darf seit Neuestem in Deutschland über Managergehälter schimpfen. Und damit man das richtig macht, macht man das am besten unter Anleitung der Bild-Zeitung und des Bundespräsidenten, dann geht nichts schief. Also, wie schimpft man richtig über Managergehälter? Das ist der zweite Teil dieser Debatte. Da sagt zum Beispiel der Bundespräsident, eine gute Richtschnur ist die, der Herr Ackermann von der Deutschen Bank verdient 30 Millionen im Jahr, ungefähr. Der Herr Wiedeking von Porsche 112 Millionen, sagt die Bild-Zeitung. Glauben wir dem jetzt mal. Der Bundespräsident sagt, die richtige Sicht der Dinge ist diese. Vorstände, die 30 Millionen im Jahr verdienen und von ihrer Belegschaft heftige Opfer verlangen, beim Lohn, bei der Leistung, die müssen mit einem guten Beispiel vorangehen. Was soll man sich jetzt dabei denken? Nehmen wir mal an, das gute Beispiel von Herrn Ackermann wäre, und das sei das von Köhler gemeinte, er würde auf 10% seines Salärs verzichten. Das wären 10% auf 30 Millionen, 3 Millionen, oder? 3 Millionen. Er würde darauf verzichten. Kein einziger Arbeiter oder Angestellter wäre dadurch besser gestellt. Der Verzicht an der einen Stelle bei einem Großkopferten stellt keinen Normalverdiener um einen Cent besser. Jemand, der also auf seinen Geldbeutel schaut und danach trachtet, dass er seinen Lebensunterhalt gescheit finanziert bekommt, der könnte gleich abwinken und sagen, der Bundespräsident soll hingehen, wo der Pfeffer wächst mit diesem Argument. Man fährt materiell überhaupt nicht besser, wenn man so über Managergehälter nachdenkt und schimpft. Dennoch, die Sache findet Anklang. Das findet ein breites Echo. Managern zu sagen, wer sowas von seinen Arbeitern fordert, legt mal 2 Stunden drauf, Medorn, und verzichtet auf 10%. Ja, der muss doch wenigstens beim Managergehalt eingestehen, dass da vielleicht mal die ein oder andere Vergütung ins Wasser fällt. Leute, die einen seelischen Genuss bei einem solchen Argument empfinden, die ärgern sich offenbar gar nicht über die miese Höhe ihres eigenen Lohns, sondern über den Abstand ihres Lohns zu dem der Managergehälter. Und das ist ein großer Unterschied. Denn das, was man vom Leben hat, entscheidet sich bloß an dem verfügbaren Geld, an der Höhe des Lohns, nicht am Abstand zu anderen. Es nutzt nichts, wenn der Abstand dadurch verkleinert wird, dass Ackermann weniger verdient. Dennoch wird so gedacht, dass die Leute viel mehr einen ideellen Schaden im Blick haben, als einen materiellen. Dass sie nicht an den Geldbeutel denken, was habe ich, was kann ich mir davon leisten und was nicht, sondern dass bei ihnen ein Prinzip, ein geistiges Prinzip befriedigt wird oder sich angegriffen sieht, ein Prinzip, das man Gerechtigkeit nennt. Gibt es in Deutschland, und das war auch die große Leitfrage der Bild-Zeitung, so etwas wie eine Leistungsgerechtigkeit? Ist das Land in Ordnung? Wird da Leistung gerecht entlohnt, wenn auf der einen Seite Menschen in einem Fleischzerlegebetrieb in Hamburg 2 Euro in der Stunde verdienen? Das ist eine Zahl, die habe nicht ich erfunden, sondern die kommt von dem Herrn Weise, von der Bundesagentur für Arbeit. Wenn ein Mensch in Hamburg also Schweinehälften zerlegt für 2 Euro die Stunde und wenn ein Herr Wiedeking im Jahr 112 Millionen nach Hause trägt. Ist das eine gerechte Entlohnung der Leistung? Jemand, der die Frage stellt, der ist auf einem Holzweg. Die Leitfrage, wer hat wie viel verdient? Fast kein Mensch in dieser Gesellschaft so schlicht auf, dass er mit der Antwort zu beeindrucken wäre, ja, schau halt auf den Gehaltsstreifen, dann weißt es. Wer hat wie viel verdient? Guck halt nach. Es steht doch drauf. Keiner meint die Frage so. Wer hat wie viel verdient, ist eine Frage, die gar nicht pekuniär gemeint ist. Wie viel Geld hat einer als Einkommen nach Hause getragen? Sondern der Doppelsinn von verdient ist da das Gemeinte. Nämlich, ist das verdiente Geld gerechtfertigt? Diese Frage, ist es gerechtfertigt, was der Arbeiter verdient und was der Manager verdient? Diese Frage hat eine Hierarchie von Einkommen vor Augen. Da den Kleinverdiener und die Frau bei Schlecker, dort die großen Führungstiere. Und sucht nicht nach dem Grund für diese Einkommenshierarchie, sondern sucht nach einem guten Grund für diese Hierarchie. Wer sagt, ist es gerechte Entlohnung, der hat bereits in der Ausgangsfrage den Geist der Rechtfertigung und nicht erst in der Antwort. Denn wer sagt, ist das Prinzip der Gerechtigkeit bei diesen Gehaltssprüngen noch gewahrt, der steht auf dem Standpunkt, es gilt in dieser Gesellschaft eine von mir gebilligte Regel, nach der die Einkommen bezahlt werden. Es gibt eine gebilligte, von mir gebilligte Regel, nach der es passiert. Und nur weil ich an diese gebilligte Regel glaube, regen mich ja Ausreißer und Ausnahmen so sehr auf, von denen ich sage, das ist aber jetzt eine Verletzung der Gerechtigkeit. 112 Millionen für Wiedeking, ob das nicht das Maß übersteigt? Der Inhalt dieser von jedermann gebilligten Regel, der fragt, ob die Einkommensunterschiede gerecht sind, ist in aller Regel der, dass die Menschen glauben, das Einkommen hat durch die Leistung gerechtfertigt zu werden. Was einer leistet, das bestimmt auch, was er verdient. Das ist der Blick in die Welt. Und mit diesem Blick in die Welt kann man sich versöhnen mit einer Skala, mit einer Hierarchie von beruflichen Positionen und gewaltigen Einkommenssprüngen, die reichen von 800 Euro beim Müllwerker bis zu 112 Millionen bei Wiedeking. Das Einkommen hat der Leistung zu entsprechen. Da werden auf der einen Seite also alle möglichen beruflichen Tätigkeiten als vergleichbare angesprochen, die sich quantitativ unterscheiden. Und da geht mein erster Zweifel los. Dem Inhalt nach sind doch die Tätigkeiten eines Müllwerkers oder eines Professors oder eines Betriebsleiters gar nichts Vergleichbares. Arbeiter arbeiten und schrauben Autoräder an ein Auto. Das macht ein Monteur bei Daimler. Manager pressen ihnen die Leistung ab. Ein Professor der Soziologie hält falsche Vorlesungen. Das sind ganz unterschiedliche, manchmal sogar gegensätzliche Tätigkeiten. Die sind nicht Beiträge vom selben zum selben. Man kann nicht sagen, dass die Tätigkeit eines Professors, weil er 6.000 Euro verdient, im Unterschied zu einem Facharbeiter von Daimler, der 2.000 Euro verdient, das Dreifache ist von dem, was einer in der Automobilwerkstatt tut. Vom Inhalt der Tätigkeit her ist eine Vorlesung halten nicht ein Vielfaches von dem, was einer tut, der Steine mauert oder Autos zusammenschraubt. Vergleichbar sind diese Tätigkeiten deswegen gar nicht wegen ihres Inhalts, sondern das, was sie überhaupt vergleichbar macht, das ist die Preisform ihres Ertrags. Dass mit all diesen Tätigkeiten in der Autowerkstatt, am Katheter an der Uni und als Managerfigur in einem Vorstand Geld verdient wird, das macht überhaupt diese Tätigkeiten vergleichbar. Das ist dasselbe, das an ihnen existiert. Geld beziehen sie, und zwar unterschiedlich viel. Ein Mensch, der sich fragt, ob das jetzt gerecht ist, der hat folgende geistige Operation vor Augen. Der denkt, ja, wenn ein Professor 6.000 verdient und der Schlosser 2.000, das ist überhaupt kein großes Geheimnis, warum das so ist. Das kommt daher, dass der Professor ja auch dreimal so viel leistet. Bloß dessen Tätigkeit ist dem Inhalt nach kein Multipel der anderen Tätigkeit, nur der Geldsumme nach. Aber einer, der sagt, das ist so, weil der leistet mehr, der hat hinter jedem Geldertrag eine dementsprechende gleich große Leistung gestellt. Und das ist das, was ich ein Vorurteil nenne. Wer sagt, der eine verdient dreimal so viel wie der andere, also leistet er dreimal so viel wie der andere. Der folgt der Logik eines Vorurteils, weil er etwas anderes als Leistung überhaupt gar nicht zulässt und in Betracht zieht dafür, warum diese Leute unterschiedlich viel verdienen. Es könnte doch auch was anderes sein. Dass das ein Vorurteil ist, das überhaupt nicht solide begründet ist. Das sieht man daran, dass auch nur der Schein eines Schlusses erzeugt wird. Wenn man sagt, der Mann mit den 6.000 Euro im Vergleich zu dem mit den 2.000 Euro leistet auch dreimal so viel. Es ist bloß der Schein eines Schlusses und das ist daran kenntlich, dass nie von einer Leistung auf eine Geldsumme geschlossen wird, sondern immer nur rückwärts. Von einer Geldsumme wird auf eine dahinterstehende, dementsprechende Leistung zurückgeschlossen. Aus der bloßen Tätigkeit und Leistung selber kann kein Mensch je eine Eurosumme ableiten. Aber aus der Eurosumme, die man als Einkommen bekannt gibt, und ihrem Verhältnis zu einem halb so großen, da ist jeder zu dem Schluss in der Lage, das kommt daher, dass hinter dem anderen nur die halb große Leistung steht. Das ist eine falsche Gedankenübung, die aber einen Ertrag abwirft, der viele Menschen zutiefst befriedigt. Denn diese Vorstellung, alle werden nach Leistung bezahlt, und zwar unterschiedlich, weil sie unterschiedlich viel leisten. Diese Vorstellung macht aus den Gegensätzen, die es zwischen Funktionären des Kapitals und Arbeitnehmern gibt, beispielsweise, ein arbeitsteiliges Miteinander, wo alle Beiträge zum selben nützlichen Gemeinschaftswerk abliefern, davon aber unterschiedlich viel. Und das spiegelt sich in ihren unterschiedlichen Einkommensgrößen wider. Das ist die falsche Vorstellung. Jeder nach seiner Leistung, alle sind Beiträger zu einem Gesamtkunstwerk. Und da sie unterschiedlich viel beitragen, bekommen sie eben unterschiedlich viel. Diese Vorstellung wird auch angewandt auf einen Mindestlohnempfänger und auf einen Manager. Und da merkt man, dass sich die Überlegung selbst nicht mehr über den Weg traut. Nicht deswegen, weil jemand auf den Trichter käme zu sagen, das sind ja nun wirklich nicht einfach Beiträge zum selben, ob einer am Band arbeitet und pro Tag 100 Karossen zusammenschraubt oder ob ein anderer über ihn das Kommando führt und ihm Vorgaben macht, in welcher Zeit das zu geschehen hat. Das verhält sich nicht so, wie zwei bedienen ein Werkzeug, um ein Gesamtprodukt zu erstellen, sondern das verhält sich eher so, wie einer bringt Leistung und der andere kommandiert diese Leistung unter gewissen Bedingungen herbei. Aber nicht das ist der Zweifel, der den Leuten kommt, die sich fragen, ob der Quantensprung zwischen Mindestlohn und Managergehalt eigentlich noch gerechtfertigt ist. Sondern denen kommt der Quantensprung selber so unglaublich vor. Zwischen 30.000 Euro eines Facharbeiters und 30 Millionen von Ackermann, weil sie der Auffassung sind, tausendmal mehr, so viel ist es doch, ne? Wenn der Ackermann 30 ja. Millionen verdient und der andere kriegt 30.000 im Jahr, das sind drei Nullen Unterschied, ne?
Ja.
Ja, das ist tausendmal mehr. Dass einer tausendmal mehr verdient als der andere. Dieser Quantensprung, der erinnert selbst die, die sagen wollen, das kommt aus dem Prinzip der gerechten Leistungsentlohnung, das erinnert selbst die mehr an Gegensatz als an Unterschied. Deswegen gibt es solche Merkwürdigkeiten in der Öffentlichkeit, dass sich Leute zu Wort melden und sagen, das 14-fache, das wäre noch akzeptabel. Es ist auch ein hanebüchenes Argument, weil es nur an der Verkleinerung, begriffslos an der Verkleinerung einer Differenz arbeitet, einer Gehaltsdifferenz, um einen Quantensprung herunter zu deklinieren, der nach seinem Dafürhalten einfach nicht mehr nach Verträglichkeit zwischen den beiden Positionen aussieht, sondern so, wie wenn der eine aus dieser und der andere aus einer ganz anderen Welt ist. Deswegen gibt's, oder gab es, muss man sagen, heute haben wir ja eine Neuerung mitzuteilen, deswegen gibt's, solange die Frage aufgeworfen wird, ist eigentlich der gewaltige Einkommenssprung zwischen Niedriglöhnern und Managern gerecht? Krampfhafte Versuche, diesen Sprung aus der Leistung der Leute zu deduzieren. Manche sind so drollig, dass man sie fast gar nicht sagen möchte. Wie ist es denn, wenn man sich überlegt, ob das gewaltige Salär eines Managers daher rührt, dass der 1000-mal mehr verdient, der Ackermann, ja, 1000-mal so viel Zeit für seinen Job aufwendet? Das ist einfach undenkbar, wenn man sich den Tag vorstellt, in 24 Stunden geteilt, der Arbeiter geht 8 Stunden in die Fabrik. Mehr als das Dreifache würde auch für einen Ackermann nicht reinpassen, da kommt man nie auf das Tausendfache. Ist es die Ausbildung? Manager erzählen gern, dass sie ausgebildet sind. Sind sie 1000-mal länger oder besser ausgebildet? 1000-mal länger gewiss nicht. 1000-mal besser, das ist eher die Frage. Natürlich können Manager manches, was ein Arbeiter nicht kann. Manager können, wenn sie juristische Vorbildung haben, können aus dem BGB zitieren. Die können, habe ich von Ackermann gehört, als er sein Gehalt begründet hat, 3 Fremdsprachen. Aber ich kenne eine Fremdsprachenkorrespondentin, die kann 5. Mir scheint das überhaupt nicht zielführend zu sein. Und es gibt umgekehrt sicher manches, was der Herr Ackermann kann, was ein Arbeiter nicht kann. Aber es gibt auch manches, was ein Arbeiter kann, was der Ackermann nicht kann. Ein Arbeiter, der bei Daimler arbeitet oder bei der Deutschen Bank, der kann zum Beispiel mit einem Lötkolben umgehen oder der kann eine Festplatte reparieren. Das kann der Ackermann nicht. Ackermann kann dafür einen Terminkalender führen und 3 Fremdsprachen sprechen. Insofern muss man über die Tätigkeiten der Figuren sagen, die sind verschieden. Und sicher jede für sich, für das, was so ein Unternehmen erledigt, notwendig. Aber die eine ist nicht ein Multipel der anderen. Man kann nicht sagen, das, was so ein Konzernlenker tut, ist 1000-mal das, was ein Arbeiter am Bankschalter tut oder ein Angestellter. Das ist es einfach nicht. Es sind einfach nur verschiedene Tätigkeiten. Kein Multipel voneinander. Und deswegen gibt es in der Debatte um die Rechtfertigung des Einkommenssprungs noch so ein letztes merkwürdiges Argument. Ob nicht diese gewaltige Gehaltsdifferenz daher rührt, dass die Führungspersönlichkeiten der Unternehmungen Verantwortung tragen für so viele tausend menschlicher Schicksale. Ja, sicher. Die bestimmen über Belegschaften in dieser Kohortenstärke. 1000 und mehr. Aber eine Krankenschwester, die so eine ganze Abteilung betreut, die betreut 1000 Kranke. Und vergleicht mal die Einkommen. Also, aus dem wirklichen Inhalt dessen, was jemand tut, was er leistet oder was er an Wissen erworben hat, um das zu leisten, was er tut, schaffen selbst die nicht, den Einkommenssprung zu deduzieren. Dies mit aller Gewalt versuchen. Und deswegen gibt es heute in dieser neu angestoßenen Debatte über Managergehälter und Mindestlöhne eine zeitgemäße Lösung, bei der sich noch die Bild-Zeitung und die Frau Merkel um die Palme streiten. Ich weiß nicht, wer es verfolgt hat. Die Bild-Zeitung hat eine Titelseite. herausgebracht mit zwei Managerköpfen. Auf der einen Seite der Herr Wiedeking von Porsche, 112 Millionen Jahressalär, und darunter steht richtig. Und auf der Gegenseite steht der Herr Schremp, ehemaliger Vorstand von Daimler Chrysler, 60 Millionen Salär, und darunter steht falsch. Die Botschaft ist, der Herr Wiedeking von Porsche verdient zu Recht seine 112 Millionen, weil im Verlauf seiner 4 Jahre Vorstandstätigkeit der Aktienkurs von Porsche sich vervierfacht oder versechsfacht hat. Und der Herr Schremp verdient seine 60 Millionen nicht, weil er Daimler Chrysler in die Pleite geführt hat, sodass sogar dieser fusionierte Konzern wieder getrennt werden musste. Eine Niete in Nadelstreifen. Die Botschaft zusammengefasst heißt, es wird doch jedem nach seiner Leistung entgolten. Den Arbeitern nach ihrer, den Managern nach ihrer. Nur hat sich mit diesem Possessivpronomen, jedem wird nach seiner Leistung entgolten, ein bisschen der Inhalt der Leistung verschoben. Es wird nämlich beim Manager nicht mehr nachgeschaut, was macht der eigentlich in der Stunde? Das würde man bei einer Stenotypistin tun. Wie viele Seiten tippt sie denn am Tag? Wie viel Korrespondenz erledigt sie denn? Wie viele Kundenrechnungen bringt sie raus? Das ist nicht der Maßstab. Sondern bei den Managern wird der Maßstab der Betriebserfolg ausweislich des eingefahrenen Gewinns oder ausweislich des Aktienkurses. Der Erfolg des Unternehmens, das ist der Leistungsmaßstab, mit dem das Managergehalt gerechtfertigt wird oder eben auch, siehe Schremp, als ungerecht dasteht, wenn nämlich der Betriebserfolg den Bach runtergegangen ist. Und das ist infam. Was Manager aus der Leistung der Arbeiter herausschlagen, denn die sind es, die die Autos bauen, das gilt als ihre Leistung, die auch noch als Beitrag für die Bedienung der Ausgenutzten herausgestellt wird, weil die auf diese Weise das behalten, was das Einzige ist, um das es wirklich gehen kann, ihren Arbeitsplatz. Mit dieser Lösung, die Arbeiter kriegen ihren Stundenlohn für das, was sie in der Stunde machen, die Manager kriegen ihre Vergütung für den Unternehmenserfolg, der ihnen zugeschrieben wird, hat sich ein bisschen das Schimpfen auf die Managergehälter differenziert. Erst waren die Gehälter von Managern obszön hoch. Jetzt sind nur noch die Gehälter von Managern obszön hoch, die nicht den Erfolg des Betriebes bewerkstelligt haben. Umgekehrt, erfolgreiche Manager verdienen jeden Peso. Und wenn er sich auf 112 Millionen, wie bei dem Herrn Wiedeking, summiert. Man braucht also mit diesem Kriterium, wer seinen Betrieb in die Gewinnzone führt und den Gewinn steigert, hat jede Million verdient, schon gar nicht mehr an praktische Maßnahmen zur Begrenzung von Managergehältern denken. Auf das zielt auch die ganze Debatte nicht, sondern sie ist eine einzige Gesinnungspflege für die Opfer des Wachstums. Für die Opfer des Wachstums, von denen die Presse, aber auch die politischen Zuträger, die Staatssekretäre und wer sich um sowas kümmern muss, ermittelt haben. In Deutschland herrscht Aufschwung, aber der gefühlte Aufschwung, so drückt man sich heute aus, der gefühlte Aufschwung im Volk, der ist irgendwie bei Null. Die gute Meinung über den ganzen Kapitalismus, in dem man seine Leistung abliefert, die laboriert an einer Gerechtigkeitslücke. Das ist der Ausgangspunkt dafür gewesen, dass überhaupt eine solche Debatte angestoßen worden ist. Denn das praktische Handwerk des Regierens, das ist anspruchsvoller, als dass einfach bloß die Leute tun, was sie sollen. Einfach nur den praktischen Dienst abliefern, der verlangt wird, das ist zu wenig. Ein bisschen den geistigen Zusammenschluss pflegen, ein lockeres Hallo und wir sind dafür, das möchte man auch haben, weil nur dann die Gewissheit vorherrscht, dass ein solches Volk sich weitere Zumutungen gefallen lässt. Dafür sein, überzeugt sein, sollen sie schon auch. Und das hat auf sehr schlichte, aber brutale Weise die Bundeskanzlerin selber ausgesprochen. Die ist ausgänglich überhaupt nicht für den Mindestlohn zu haben gewesen, auch jetzt nicht, zumindest nicht für einen flächendeckenden, schon gar nicht für die Begrenzung der Managergehälter. Und auf dem Treffen mit zahlreichen Managern hat sie den Brüdern ins Stammbuch geschrieben, man muss um jeden Preis die Debatte ernst nehmen, denn nur dann, wenn wir dieses Thema ernst nehmen, kann man sicherstellen, dass uns nicht der Laden um die Ohren fliegt. Da hat sie daran gedacht, dass man mit dieser Debatte, auch wenn aus ihr praktisch gar keine Maßnahmen folgen, das Gerechtigkeitsempfinden der arbeitenden Bevölkerung pflegt, sodass das Dafürsein neue Nahrung bekommt und intakt bleibt. Das ist der, wie ich finde, zynische Inhalt dieser Debatte, dass ein ganzes Volk auf die Ungerechtigkeit der Bezahlung in Deutschland schimpfen darf und dass das Stattfinden dieser Debatte über die Ungerechtigkeit der Beweis dafür ist, dass die Gerechtigkeit, nach der jeder lechzt, anerkannt ist. Man darf es sagen, man darf auf die Abweichung schimpfen. Also ist dieser Standpunkt, mit dem man sich selber geistig zusammenschließt mit diesem Laden, anerkannt. Dafür wird dieser gigantische Medienwirbel betrieben.